Es gibt Momente im Leben, da siehst du einen Menschen und du weißt, diesen Menschen triffst du nicht umsonst. Irgendwas ist mit dir und diesem Menschen, was es gilt, sich anzugucken. So ein Erlebnis hatte ich letzten Samstag auf einem Speaker-Event, dem Genius Forum. Da habe ich einen Menschen getroffen. Sie stand auf der Bühne, sie hatte was zu sagen und ich wusste, mit dieser Frau muss ich reden. Weil sie sich traut, Themen anzusprechen, die immer noch unter einem großen Tabu stehen. Missbrauch. Alice Marie Westphal hat sich getraut, ihre Geschichte in die Öffentlichkeit zu bringen. Es hat mich zutiefst berührt, weil es auch mein Thema ist, was ich in die Öffentlichkeit bringen möchte, weil ich Frauen Mut machen möchte, wirklich über das, was passiert ist, zu reden. Nicht, weil sie ihre Geschichte erzählen sollen, sondern weil sie einfach sagen sollen, es ist falsch, was da passiert. Ich habe Alice gefragt, ob sie mit mir über dieses Thema redet und sie hat ja gesagt. Und wenn du hören willst, was genau unser Vorschlag ist, wie wir Frauen ermutigen wollen, wirklich Missbrauch eine Stimme zu geben, dann ist dieser Podcast jetzt auf jeden Fall richtig für dich. Bleib dran, bis gleich.
Volltreffer Herz, dein Podcast für die Liebe. Mein Name ist Andrea Holthaus und ich unterstütze Menschen auf dem Weg in ein erfülltes Leben voller Liebe.
Hallihallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei einer neuen Folge hier von Volltreffer Herz, dem Love Talk. Heute mit einem vielleicht etwas schwierigeren Thema, aber einem, was mir persönlich extrem am Herzen liegt. Heute möchte ich über Missbrauch reden und nicht einfach so, sondern ich habe mir jemanden eingeladen, die sich traut, die den Mut hat, wirklich mit ihrer Geschichte, aber auch mit dem Hinblick darauf, was brauchen Frauen, um darüber reden zu können, heute hier mit mir im Interview Rede und Antwort steht. Bei mir ist Alice Marie Westphal aus Berlin und ich freue mich total. Wir haben uns Samstag ganz spontan erst kennengelernt auf einem Speaker-Event und ich habe sie angequatscht und habe gesagt, Mensch Alice, hast du Lust zu mir in den Podcast zu kommen und mit mir darüber zu reden? Und sie hat ja gesagt und hier ist sie. Alice, ich grüße dich von Herzen. Willkommen hier bei meinem Podcast. Stell dich am liebsten selber vor, weil dann geht's auf jeden Fall nicht schief.
Ja, wunderbar. Erstmal ganz herzlichen Dank, Andrea. Ja, ich glaube ja nicht an Zufälle, sondern Zufall ist immer das, was dir zufällt, wenn es fällig ist. Mhm. Und danke, dass du mir die Chance gibst, auch über dieses doch immer noch ein Thema in der Tabu-Ecke reden zu dürfen.
Herzlich gerne.
Ja, mein Name, wie gesagt, hast du schon gesagt, ich bin Alice Marie Westphal. Ich bin in einem Monat 64. Ich
habe man also sieht es dir überhaupt nicht an.
Ich habe lange gebraucht, um mein Schweigen zu brechen.
Ja.
Ich bin Mutter von zwei tollen Kindern. Mein Sohn ist 42, meine Tochter 35. Und okay. Leidenschaftliche
zum Gröbsten raus sozusagen.
Oma. Ja, ja, glücklicherweise. Leidenschaftliche Oma. Und das zweite Enkelkind kommt diesen Monat.
Oh, wow, schön, ja.
Ja.
Wann hat es angefangen bei dir, Alice, dass du gesagt hast, du möchtest darüber reden? Vielleicht als erste Frage.
Also so richtig öffentlich tatsächlich erst, als meine Tochter eine Herausforderung mit ihrer Schwangerschaft hatte. Das war vor anderthalb Jahren.
Wow, so spät erst.
Ja, also es war schon an diversen Stellen bekannt. Ich habe okay. auch einen Verein mitgegründet, Signal. Ich bin dort mhm. Gründungsmitglied und Vorstandsfrau. Das ist ein Gesundheitsinterventionsprogramm gegen häusliche Gewalt gegen Frauen.
Ah, okay.
Kann ich gerne nachher nochmal was zu sagen.
Gerne, unbedingt.
Und an diversen Stellen habe ich schon abgesetzt, ja, das Thema, dass ich eine betroffene Frau bin. Ich war damals immer nur Opfer. Ja, und durch diese Herausforderung in der Schwangerschaft, das war wieder ganz furchtbar, als meine Tochter wieder in den Kreissaal musste und das Frühchen drohte, wieder auf die Welt zu kommen. Und es war so eine Verzweiflung. Da habe ich, was ich sonst nicht tue, aber gesagt, wenn sie es schafft,
ja.
dann gehe ich an die Öffentlichkeit und lüfte mein Geheimnis, um die Welt für meine Enkeltochter gesünder, sicherer und friedlicher zu machen.
Na, das ist ja eine mega Motivation.
Und das Versprechen löse ich jetzt gerade ein. Deswegen ist es noch in der wirklich Transparenz und Öffentlichkeit ganz frisch.
Also steckt noch in den Kinderschuhen.
Ja.
Sozusagen. Wahnsinn. Ja. Alice, wann hast du gemerkt, okay, du hast gesagt, ab und zu hast du es schon mal abgesetzt, dass du auch eine Betroffene bist, um das so zu nennen. Ich mag auch den Begriff Opfer nicht so, wenn dann sage ich immer
Opfer,
eher.
Ja. Also ich war es, aber ich bin es heute nicht mehr.
Genau.
Heute bin ich, ja.
Ich sage lieber immer Überlebende oder ja Betroffene, ja. Ist auch okay. Ne? Das ist auch ein Wort, weil es ist ja passiert. Du sagst vor anderthalb Jahren erst mit der Geburt. Was war vorher all die Jahre? Weil du sagst, du bist ja schon über 60. Jetzt würde man ja denken, mein Gott, dieses Thema ist ja da. Also es ist ja in deinem Leben da gewesen. Was hättest du gebraucht, um eher damit vielleicht schon ja auch an die Öffentlichkeit gehen zu können? Also dein Enkel ist eine super Motivation. Was hättest du gebraucht, um das eher zu machen?
Das ist eine sehr berechtigte Frage. Also es ist so, um nochmal zurückzugehen, ich habe schon viel an mir gearbeitet. Also es ist nicht so, dass ich habe eine Analyse hinter mir, habe viele Coachings hinter mir, selber Selbsterfahrungsbücher, bin ja selber jetzt auch Trainerin und Coach.
Sehr gut.
Ich habe da schon sehr, sehr viel gemacht über viele Jahre. Nur diese, dass ich wirklich das erste Mal, als ich in die Öffentlichkeit gegangen bin, ich war sehr aufgeregt und hatte große Angst, mich da so nackt und verletzlich zu zeigen, nicht? Ja. Weil sonst gelte ich so als die taffe Busy Unternehmerin und sportlich, vital. Und dann kommt diese Geschichte, die mir ja nicht nur aus Missbrauch und häuslicher Gewalt, sondern auch noch aus dem Überfall. Ich bin auch überfallen worden in einem Park öffentlich mit Messer und Pistole.
Also mehrere tatsächlich traumatische.
Ja, auch vergewaltigt worden und hatte eine Gonorrhoe, so dass ich als ich den Mann angezeigt habe, wurde das akzeptiert, weil er eben mich mit dieser Gonorrhoe, dem Tripper, angesteckt hatte.
Ja, okay.
Ja, was hätte ich gebraucht oder was brauchen die Frauen und Mädchen? Die brauchen erstmal ein Verständnis. Bist du noch? Ein Verständnis, dass wir, also eine Ansprache. Das ist das Allerwichtigste, dass wenn ich das spüre, dass eine Frau betroffen ist durch ein Gespräch, dass ich den Mut habe, sie direkt anzusprechen. Auch in unserer Studie bei Signal ist herausgekommen, dass über 80% sofort gesagt haben, ja, auch wenn es unangenehm ist, ich wäre so gerne mal angesprochen worden.
Wahnsinn.
Und zwar wertschätzend und respektvoll.
Unfassbar.
Denn über 60% der Frauen, die wir jetzt in der Ersten Hilfe befragt haben in unserer Studie, haben noch nie darüber gesprochen.
Ja, das ist auch meine Erfahrung, ja. Ich habe vorhin vielleicht die Frage gar nicht gut genug formuliert. Es ging mir gar nicht darüber, es in der Öffentlichkeit zu erzählen, weil natürlich dafür braucht es ein inneres Standing schon. Also das wäre, glaube ich, viel fataler, in der Öffentlichkeit schon über was zu reden, was man selber noch gar nicht ein Stück weit auch verarbeitet hat. Ich war eher so dieses, wann hast du angefangen oder was hätte es gebraucht, überhaupt eher darüber zu reden. Und das war, ich habe, glaube ich, gefragt in der Öffentlichkeit, merke aber gerade, die Frage ist gar nicht präzise genug gewesen. In der Öffentlichkeit zu reden, ist nochmal für mich was anderes, als überhaupt anzufangen, darüber zu sprechen. Und da bin ich ganz bei dir, um in der Öffentlichkeit zu stehen, braucht es ein bisschen dieses ganze vortherapeutische Arbeiten. Sicherlich auch schon. Es geht auch ohne, aber mit ist sicherlich safer, also sicherer. Aber wann würdest du sagen, jetzt sagst du ja gerade schon, wenn dich mal jemand gefragt hätte, hat dich nie jemand danach gefragt früher?
Also nochmal kurz zu dem Missbrauch. Also der Missbrauch, ich bin adoptiert und der Mann, der mich missbraucht hat, war der Adoptivgroßvater sozusagen, der Stiefvater meines Adoptivvaters.
Ja.
Ich habe das dann mit 12 Jahren, also es ging über eine lange Zeit, meiner Mutter gesagt und meine Eltern haben, wie es in ganz vielen Familien ist, meine Eltern waren schon sehr betroffen, haben sich dann gegen eine Anzeige entschieden, um meine Großmutter zu schützen.
Ach, herrje, okay.
Und das wurde dann totgeschwiegen. Jetzt, als ich in die Öffentlichkeit gegangen bin, das hat natürlich auch was in meiner Familie gemacht.
Ja, das wäre so meine nächste Frage gewesen, ja.
Und das ist ja das Schlimme, dass die betroffenen Mädchen in der Regel kein Verständnis in ihrer Familie bekommen, sondern im Gegenteil, dass sie häufig als Lügnerin hingestellt werden, weil es eben nicht stattfinden darf.
Genau.
Insofern, was jetzt passiert, dass es mehr Öffentlichkeitskampagnen gibt, haben natürlich vielleicht auch mehr Mädchen die Chance zu Wildwasser oder also dass das bekannter ist, weil ich hätte damals überhaupt nicht gewusst, wo ich hingehen sollte.
Ja, Wildwasser gibt es ja schon viele, viele Jahre, die extremst gute Arbeit machen, auch in unterschiedlichen Städten. Ja. Mit 12 gab es vorher, guck mal, du hast Kindergarten, du hast Schule durchlaufen, hätte es deinen Lehrern auffallen müssen? Gab es Signale, die du gesetzt hast, wo dich hätte jemand...
Fälle. Ich war eine sehr gute Schülerin und bin, also das ist jetzt zu einfach zu sagen, ich bin deswegen eine schlechte Schülerin geworden. Aber daraufhin, weil ich so die Vorzeigetochter war, ich hatte äußerst häufig Nierenbeckenentzündung und zwar extrem schwere. Und wir waren bei einem Jugend- und Kinderpsychologen, meine Eltern mit mir, weil gut, da war ich dann schon 14, weil das zweite Mal sitzen bleiben drohte auf dem Gymnasium, was dann auch erfolgte. Du, wir waren da lange. Ich habe meine Mutter letztens gefragt, bevor ich jetzt in die Öffentlichkeit gegangen bin, was wir da gemacht haben. Ja. Weil der Missbrauch wurde nicht von mir, aber auch nicht von meinen Eltern, nicht ein einziges Mal angesprochen und anscheinend der Psychologe hat es auch nicht gemerkt.
Das kann ich nicht verstehen.
Wirklich, ich auch nicht. Im Nachhinein auch nicht, Andrea. Echt? Damals, ich war über Jahrzehnte eine schwerst traumatisierte Frau, die trotzdem sehr stark war, auch an vielen Stellen sehr lebenslustig. Also ich hatte zwar Essstörungen, habe latent schwierig mit Drogen rumexperimentiert, Alkohol, also ich bin an allem so vorbeigeschmürgelt. Also ich bin nicht richtig schwerst abgesumpft,
ja.
Also irgendwie das Universum wollte, dass ich mich da immer rechtzeitig wieder aufrapple.
Ja, aber eine Form der Selbstmedikation irgendwie versucht auszuprobieren.
Du hältst es ja gar nicht aus, diesen inneren Schmerz. Ne?
Das glaube ich, ja.
Und dann kamen immer wieder Bücher und Menschen in mein Leben, für die ich anscheinend offen war und die mich ein Stück weitergebracht haben.
Und auch da gab es immer noch keinen Arzt oder keinen Therapeut oder wo, der irgendwo gesagt hat, Mensch, Alice, was ist denn los in deinem Leben?
Ich weiß noch, als ich dann nach Berlin gekommen bin, also nach der Vergewaltigung bin ich dann aus Braunschweig, dort bin ich geboren, nach Berlin gezogen und da war wieder so eine Phase. Es gab viele Phasen mit Suizidgedanken und schwerster Erschöpfung und da habe ich dann versucht, zum ersten Mal mir psychologische Hilfe zu suchen und ich werde nie diesen Anruf vergessen einer Psychologin, die gesagt hat, also Frau Wistfall, haben Sie sich schon mal gefragt, warum Sie das Unglück so anziehen? Und das hat so tief am Telefon.
Das
nicht so. Und das war dann ganz schlimm für mich. Und so bin ich zum Berliner Notruf damals gekommen. Aber ich war eine erwachsene Frau.
Okay. Ich meine, ein bisschen vielleicht zur Verteidigung kann man sagen, okay, die Traumaarbeit gibt es erst seit 30, 40 Jahren.
Genau.
Ne? Also du bist natürlich schon über 60, wie du ja auch schon sagst. Und das ist tatsächlich so, wenn wir heute gucken würden, ich glaube, heute sind Kindergärten, Schulen, Ärzte vielleicht ein bisschen besser geschult, hoffe ich wirklich, als vielleicht tatsächlich vor 50, 60 oder 40 Jahren.
Auf alle Fälle.
Da hatten die das nicht im Kopf. Da hatten auch viele haben das heute immer noch nicht im Kopf, leider. Aber diese Traumabrille hatten die nicht. Und die hatten auch nicht die Verbindung von Nierenbeckenentzündung zu, hey, da könnte vielleicht auch was anderes dahinter stecken. Die wussten es einfach nicht besser.
Nein. Und ich bin auch keine, die anklagt, sondern was mein, wirklich, ich habe auch Prävention studiert, ist aufrütteln.
Ja.
Das gibt es. Die Dunkelziffer ist extrem hoch. Es macht die Kinder kaputt. Und wenn das nicht durchbrochen wird, wird das ja epigenetisch immer weiter vererbt.
Weitergetragen,
Und das möchte ich gerne unterbrechen. Und dazu gehört es natürlich, dass wir viel lauter in der Öffentlichkeit uns zeigen, nicht?
Absolut. Jetzt hast du vorhin gesagt, dadurch, dass du dein Schweigen ja gebrochen hast, dieses Familiengeheimnis letzten Endes ja dann doch nach außen transportiert hast. Ja. Wie hat deine Familie darauf reagiert?
Also ich hab letztes Jahr an einem Buchprojekt mitgearbeitet. Wie hast du das gemacht? Mhm. Und da habe ich meine Mutter vorher um Erlaubnis gebeten, dass ich das machen will. Mhm. Und ich weiß noch, es war ein herausforderndes Gespräch und eigentlich wollte sie es nicht, aber sie hat verstanden, dass es mir um mehr geht. Es geht nicht um mich, sondern um was ganz anderes.
Ja.
Sie hat das Buch nie gelesen und es hat keiner in meiner Familie gelesen.
Ernsthaft?
Nein. Und ich hatte jetzt, als ich mich da jetzt öffentlich zu bekannt habe und als das mit dem Award kam, fühlte ich mich schon auch meiner Familie verpflichtet, nochmal meine Geschwister ja anzurufen.
Ja.
Und habe zum ersten Mal ganz deutlich gespürt, dass wir voneinander überhaupt nichts wissen. Also wir sind eine Familie, die zusammen ist und denkt, ach, ist alles toll. Wir sind auch eine gut situierte Familie, und aber wir wissen nicht wirklich was. Und meine eine Schwester hatte auch eine Erfahrung mit diesem Stiefgroßvater.
Okay.
Und die anderen haben gesagt, nein. Also das war aber auch bis jetzt das einzige Gespräch darüber.
Das ist auch krass, ne?
Ja. Also das ist ganz normal, habe ich erfahren.
Das erschüttert mich so. Ja.
Auch jetzt hier in Düsseldorf. Mich haben ja danach gleich 4 Frauen angesprochen. Und alle 4 Frauen sind von der Familie letztendlich ausgestoßen worden.
Das ist auch eine der Haupterfahrungen, die ich auch kenne, also von Frauen. Und ich habe über 20 Jahre mit Missbrauchsfrauen auch gearbeitet. Ich habe ja in der straffälligen Hilfe gearbeitet, lange Zeit im Frauenvollzug gearbeitet, lange Zeit mit Drogenabhängigen, aber auch mit beiden Seiten. Ich habe auch mit Sexualstraftätern viele Jahre zum Schluss gearbeitet. Ja. Also ich kenne tatsächlich beide Seiten. Aber es gibt 2 Seiten, das ist so. Es gibt nicht nur eine. Ne? Und
nein.
Es gibt 2. Aber dieses Thema, also auch bei beiden, ist immer die Familie, dass es für jeden, wo es in der Familie einfach Übergriffe gibt, ist ein Riesenthema. Und es ist ein persönliches Thema und darüber wird nicht geredet. In vielen Fällen wird es nicht mal geglaubt.
Es wird ganz häufig nicht geglaubt. Es ist so tief Scham und Schuld besetzt.
Absolut.
Ja. Unglaublich. Und deswegen, ich bin ja heute auch mehr Profi durch meine Ausbildung, dass ich gesagt habe, ich möchte dieses Gesetz bei uns unterbrechen. Und da gehört zu, ob ich das jetzt will oder nicht, dass ich öffentlich werde.
Ja, absolut.
Sonst wird das immer weitergetragen, nicht? Das sind ja nicht die Gene, sondern das sind die Familiengeheimnisse.
Und es braucht dieses Verstehen dafür, dass es in unserer Mitte passiert. Das sind nicht Menschen, die irgendwo da draußen sind, im Randgebiet, die Bösen. Nein, das sind deine Nachbarn. Es ist der Arzt, dem du vertraust. Es ist der Anwalt, dem du vertraust. Es ist der Lehrer, dem du vertraust. Es ist der Supermarktverkäufer, dein Bruder. Es ist der Mensch neben dir, unter uns, mitten uns. Es sind nicht besonders auffällige oder komische Menschen. Du siehst es ihnen nicht an.
Nein.
Und es ist ein Mensch und der macht was Falsches, aber der ist da. Und das, was passiert, was dann auch dir passiert ist, das verändert dein Leben so massiv. Und du hörst nicht auf damit. Ne? Also das begleitet dich ja einfach weiter.
Ja, und da sehe ich, und deswegen auch immer wieder mit deiner Frage auch anfangs und mit der Unterbrechung, für mich ist das schon wie ein roter Faden durch das Babywaisenhaus. Das heißt, ich habe da wohl seit frühester Kindheit Gewalterfahrungen, so dass ich das mit Liebe vielleicht verbinde.
Ja.
Dadurch war ich ein Häkchen, leichtes Opfer.
Ja.
Dann habe ich mir wieder, ich wollte immer Sicherheit haben, dann habe ich mir den größten Schläger Braunschweigs damals als Sicherheit ausgesucht. Und dieses zu, dann habe ich eben noch das Geschenk des Überfalls bekommen. Und ich habe heute diese Aufgabe angenommen, aber jetzt und aber viel früher anzufangen. Also deswegen ist das so wichtig, weil wenn so diesen Kindern diese Wurzeln weggenommen werden und da sind Menschen, denen sie vertrauen, weil die eben auf sie aufpassen sollen und sie beschützen sollen, macht es das ja so unglaublich schwer. Und deswegen, ich nenne es immer wie so ein Stückchen Sterben. Das ist wirklich, wie du sagst, dieser Begriff Überlebende, der ist nicht untertrieben oder übertrieben. Genau das sind diese Menschen.
Ja. Weil sie sind ja ausgeliefert, sie haben ja keine andere Wahl. Ne, aber trotzdem zu verstehen, dass sie das schaffen. Sie leben ja weiter. Weißt du?
Sehr oft ist es allerdings nicht selbstbestimmt in der Freiheit oder in der Würde, wie ich es jetzt gerade immer mehr erfahre, dass das möglich ist. Mhm.
Das fühlt sich gut an. Ja, das ist, wenn du zur Lebenden wirst, nach der Überlebenden. Richtig. Ne? Richtig. Sie schaffen es zu überleben, aber sie leben nicht. Und das ist ja das, wo wir hinkommen wollen, ne? Genau. Dass man, dass Frau versteht, hey, mir ist das passiert, das hat mich fast umgebracht, aber ich habe das überlebt und ich kann leben lernen.
Ja, ne? das wünsche ich mir so.
Absolut. Das ist auch das, wofür ich antrete und stehe und auch immer in meiner Arbeit versucht habe, umzusetzen. Und es geht, aber es ist so, so schwer, weil, wie du schon sagst, dieses Thema Schuld und Scham so, so tief ist. Was war, um vielleicht noch ein bisschen mehr noch mal hinzukriegen, als du das erzählt hast dann mit deiner Familie, da warst du 12, wenn ich es richtig verstanden habe.
Meiner Mutter habe ich es gesagt,
deiner Mutter.
Ja.
Was ist denn mit der Ehe von Großvater und der Mutter oder der Frau passiert? Haben die das mitbekommen?
Ich frage jetzt nochmal, du meinst jetzt die Großeltern?
Ja.
Dass die Oma wusste, dass ihr Mann, zweiter Mann, seine Enkeltochter missbraucht hat.
Genau.
Soweit ich weiß, nun alle tot, ist mit meiner Oma nicht darüber gesprochen worden, um sie zu schützen.
Das ist auch dann so Sprachlosigkeit, was bei mir dann einsetzt.
Damals habe ich das, es ist mir tatsächlich erst jetzt durch diese Diskussion, meinetwegen mit dir und auch davor, bewusst geworden, was das für eine Tragweite hat. Das war mir tatsächlich bis vor kurzem überhaupt nicht bewusst, diese Aussage, die Oma zu schützen, anstatt dich zu schützen.
Ja, das ist verrückt. Verrückt im Sinne von völlig verzerrter Wahrnehmung von, ich weiß nicht, was das für Gedankenkonstrukte sind, wen man da wo beschützen will. Der Schutz gilt doch dem, der verletzt wird. Also der in der Situation ist. Also dem Opfer, wenn wir jetzt den Begriff nochmal nehmen wollen. Wieso schützt man dann die Frau, die muss doch wissen, mit was für einem Mann sie zusammen ist. Was ist das für eine Form von Schutzgedanke?
Da bin ich bei dir. Auch da habe ich jetzt in vielen Erfahrungen oder Gesprächen mitbekommen, es geht in vielen ähnlichen Familien tatsächlich so.
Ganz schön.
Nichtsdestotrotz macht es mir jetzt auch schwer zu schaffen. Ich habe jetzt tatsächlich mit 64 Jahren fange ich zum ersten Mal in meinem Leben eine Traumatherapie an. Um diese Themen tatsächlich nochmal in der Tiefe zu bearbeiten. Mhm. Ich kann tatsächlich über die häusliche Gewalt und über die Vergewaltigung ganz detailliert sprechen.
Ja.
Bei dem Missbrauch ist es tatsächlich so, obwohl ich ja kein kleines Kind war mehr und auch sprechen konnte, da ist ganz viel verschüttet. Zum Beispiel, ich kann nicht in den Keller gehen, nicht? Also es ist wirklich so, dass ich hätte jetzt nicht gesagt, dass ich panisch bin, aber wenn ich das jetzt so beschreiben sollte, dann tatsächlich, ich bin einfach nicht in den Keller gegangen und deswegen wusste ich auch nicht, dass ich panisch bin. Und irgendwann sagte eine meiner Schwestern mal so nebenbei, na, du warst doch immer mit Opa im Keller. Das weiß ich zum Beispiel nicht mehr. Ja. Erklärt mir aber diese wirklich, ich gehe heute noch nicht in den Keller.
Ja, deine Vermeidungsstrategie funktioniert.
Ja,
an der Stelle.
Viele wissen gar nicht mehr. Und das wusste ich auch nicht, Andrea. Und da möchte ich auch gerne, dass, weil wir sagen mit den Überlebenden und wie viele Frauen, und auch ich gehöre dazu, habe jahrelang, jahrzehntelang in einer Vermeidungsstrategie gelebt, die mir überhaupt nicht bewusst war.
Das stimmt. Ja.
Also insofern kann ich gar nicht sagen, ich war selbstbestimmt. Ich habe mich selbstbestimmt gefühlt. Aber ich habe so viele Dinge nicht getan, ohne dass mir bewusst war, warum ich sie nicht tue.
Ja, das ist auf der einen Seite ja auch gut, weil es ist so wahnsinns tricky, was unser Gehirn da kann und auch macht, ne, und auch hilft. Das ist verrückt. Aber es ist so genial auch wieder, ne, wenn man sich ein bisschen mit Neuroplastizität und mit dieser ganzen Geschichte beschäftigt, ist es so genial, was unser Gehirn da leistet und was es schafft, wirklich die Psyche so dermaßen stabil da durchzubringen. Ne? Ja, wenn man sich mal den Holocaust irgendwie vor Augen führt, wozu Menschen fähig sind, was Mensch aushalten kann oder Sklaverei anguckt oder wie auch immer, um mal so Extreme auch nochmal zu nennen. Aber das ist es letzten Endes, es ist der gleiche Prozess. Das Gehirn kann Schmerz aushalten, weil es das abschaltet. Es schaltet dann einfach ab und wirft einfach so viel Nebel da rein. Du hast auch in unserem ersten Gespräch gesagt, dass so viel nebulos ist. Und das ist es, weil Nebel da drin ist. Weil eben diese ganzen Botenstoffe, die ausgeschüttet werden, dafür sorgen, dass du dich nicht erinnerst. Und das ist auch gut so. Aber es bleibt eine Ahnung. Es bleibt irgendwas zurück. Und je stabiler du in deinem Alltag irgendwann wirst, desto mehr wollen die Anteile, die abgespalten sind, aber auch irgendwann gesehen werden.
Die Seele will geheilt werden.
Nicht? Genau.
Ich habe mir geschworen, ich habe jetzt mich auch mit Spiritualität beschäftigt und ich habe mir geschworen, diese Welt, also erstens habe ich mir geschworen, ich nehme die Aufgabe an, weil sie ja mir irgendwie in Häkchen übertragen wurde und weil, nenne ich das Göttliche, ich bin keine Christin, Universum, aber wie immer, meint, ich kann das aushalten. Und dazu gehört, dass ich wirklich als geheilte Frau diese Welt verlasse, dass niemals wieder diese Teile von mir in irgendwelche anderen Schwingungen oder Körper getragen werden können. Das ist jetzt mal mit meiner Sprache. Ja. Und da gehört zu, dass ich das jetzt auch aufdecke und da meinte auch die in diesem Erstgespräch die Traumatherapeutin, das hat mich sehr beruhigt, dass sie sagte, wissen Sie, Sie haben schon so unglaublich viel gemacht, Frau Westphal. Ja. Und ich hätte, also wenn man mich so sieht und hört, deswegen bin ich auch so ein Vorbild, denke ich. Glaubt man das gar nicht. Aber sie sagt, wir müssen in Häkchen, und das ist so, sie hat meine Sprache sofort entdeckt, wir müssen das erste verletzte Kind heilen.
Das stimmt,
Und dann können die anderen auch nochmal viel besser heilen. Und ich spüre jetzt so einen Hauch, wie es sich anfühlt, frei und leicht zu sein. Und da möchte ich mehr von haben.
Und das Erste liegt ja schon lange vor dem Missbrauch.
Ja,
das Erste liegt ja schon, wo du sagst, Waisenhaus und all die Dinge. Ja, also das hat mit dem Missbrauch an sich erstmal schon gar nichts zu tun.
Nein,
und es fängt viel, viel früher an.
Ja.
Und das Schöne ist, und das ist auch immer das, was ich den Leuten sage, die zu mir kommen, diese Angst, die ist ja nur in deinem Kopf, dass du denkst, du hältst das nicht aus, weil du kannst dir so sicher sein, dass du es aushalten wirst, weil du hast das eigentlich alles schon mal erlebt. Es kann nie noch schlimmer werden. Das findet nur in deinem Kopf statt.
Man braucht so ein Urvertrauen.
Ja,
nicht?
Das stimmt, natürlich.
Und das wird dir natürlich, das werden Kindern, die missbraucht werden, das wird ihnen so wirklich auf so eine brutale Art und Weise genommen.
Ja.
Und ich merke, das können wir uns zurückerobern. Und deswegen ist ja auch mein Slogan, Würde ist trainierbar. Ich kann das trainieren.
Ja.
Und das finde ich wirklich, das finde ich so faszinierend. Wenn ich das kann, dann können das viele andere Frauen auch. Und, und es fühlt sich einfach gut an,
und dein System,
selbstbestimmt zu sein.
Und dein System gibt immer nur das frei, was du aushalten kannst. Also es wird dich nie überrollen, weil es hat dich vorher geschützt und es wird dich auch weiter schützen. Damit hört es nie auf. Also wenn jetzt neue Puzzlesteine dazukommen, neue Puzzlestücke, ne, du also vielleicht immer mehr Bilder bekommst oder Gefühle bekommst, dann ist es immer nur so viel, wie du aushalten kannst.
Aber das weiß ich erst seit kurzem.
Ja,
vorher hatte ich so eine Angst, dass ich... es war alles, immer diese Angst, also meine größte Angst war, dass ich ausraste.
Und die Kontrolle verlierst.
Die Kontrolle verliere und vielleicht, ich bin ganz, ganz, ganz friedlich, aber dass ich vielleicht irgendjemanden, ja, es war so schlimm, dass ich dachte, vielleicht töte ich irgendjemanden oder schlag irgendjemanden zusammen oder irgendwie so, dass ich wirklich die Kontrolle verliere. Ja. Heute weiß ich, das passiert nicht.
In Gedanken vielleicht, aber die Hemmschwelle wird wahrscheinlich trotzdem da sein, weil es gibt Anteile in dir, die ja trotzdem funktionieren. Also die Erwachsene, die du ja bist, die hat ja eine Funktion, die behält sie ja auch, die verliert sich ja nicht, nur weil andere Sachen dazukommen. Aber das, was du sagst, ist glaube ich, wirklich ein ganz, ganz wichtiges, um nochmal diese Frage so aufzugreifen. Was brauchen Frauen, damit sie sich trauen, A, darüber zu reden, B, aber auch sich Unterstützung zu holen? Ne? Weil du so schön sagst, Würde ist trainierbar. Das wäre so der Faden, ja. Also zu sagen, okay, sie brauchen Menschen, die sie ansprechen. Also wirklich ganz viel Werbung dafür zu machen, wenn jemand das Gefühl hat, hey, mit dem stimmt doch irgendwas nicht. Ne, Ansprache.
Und wir können keine Menschen falsch ansprechen, solange ich bei mir bleibe, wertschätzend und respektvoll anspreche. Nicht vorverurteile. Und ich habe mir das so oft gewünscht, dass ich angesprochen werde. Mm. Und wenn ich jetzt so die Studien sehe, dann kann ich nur sagen, willkommen im Club. Mm. Und da ist das, wo ich ansetze, natürlich auch mit dem Verein und auch in Prävention politisch. Mm-hmm. Aber was mich jetzt als Mensch selbst betrifft, ich bin sehr achtsam, ich spreche an, ich gucke hin und mache da auch immer wieder Mut. Das ist das Erste. Und dann gibt es natürlich gerade jetzt in Berlin, in anderen größeren Städten auch wundervolle Unterstützungsangebote.
Ja, mega viele.
Bloß das wissen die meisten Frauen nicht, weil du bist in deinem Tunnel.
Ja, das
und,
stimmt.
Und ich habe immer Visitenkarten von Big Signal dabei und verteile die auch.
Super.
Und ich kann mir vorstellen, dass das so eine Welle wird, wenn das immer mehr machen.
Das hoffe ich auch, weil es braucht den Mut, aber es braucht auch die Aufklärung.
Ja,
das ist so der Teil, den ich versuche hier mit meinem Podcast ja auch zu leisten, darüber auch
sehr, sehr gut
aufzuklären. Hey, traut euch, es bringt euch nicht um, es hilft euch, es wird euch weiterhelfen, aber ich weiß, es braucht irgendwie Vertrauen. Und manchmal musst du es nur oft genug gehört haben, wie bei der Werbung auch, dann glaubst du, okay, das ist das beste Kaffeepad, was ich jetzt besorgen kann.
Ja,
aber so ist
aber
es hiermit auch. Es ist einfach so, was du oft genug hörst, das fördert auch ein bisschen wieder so das
Mut machen. Wir brauchen Mutmacherfrauen, dass andere sich trauen. Und wir haben jetzt gerade eine Familienministerin, die wirklich ein Ohr dafür hat. Und
das stimmt.
Ich schätze sie mit ihrer Haltung und mit ihrem Rückgrat und mit ihrer Klarheit an dieser Stelle.
Ja, die können ja auch viel mehr bewirken, ne? Weil sie einfach eine ganz andere Reichweite auch haben in der Stelle.
Ja, und wenn ich mir auch vorstelle, jetzt Zahlen sind bekannt, häusliche Gewalt, deswegen will ich mir über Missbrauch, ist die Dunkelziffer ja noch viel, 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 viel höher. Und wenn man dann die Skandale hört, das ist so unglaublich schlimm. Aber 140.000 Anzeigen wegen häuslicher Gewalt in Deutschland.
Mhm.
Das ist Darmstadt, Einwohnerzahl von Darmstadt. 140.000 Frauen haben sich das getraut. Das heißt noch lange nicht, dass das tatsächlich zur Anklage kommt. Aber wenn ich mir vorstelle, dass die Dunkelziffer viel, viel höher ist und wir es schaffen, durch deine Arbeit, durch Podcast, durch Aufklärung, ich auf meine Art auch durch Aufklärung und dass ich mich jetzt hier als Interviewpartnerin zur Verfügung stelle, und es werden mehr Anzeigen, dann wird sich dort auch was verändern, weil da ein anderes Geld reingesteckt wird. Im Augenblick ist es doch gar nicht wichtig.
Ich auch. Ja, das ist so, weißt du, das ist ja so bescheuert. Auf der einen Seite haben wir ADHS-Kinder, wir haben auffällige Jugendliche, wir haben Kriminalität, wir haben alles Mögliche, aber keiner guckt dahin, na, keiner stimmt, aber zu wenig gucken dahin, wo es herkommt.
Ja.
Und das hat ja Ursachen. Es braucht Geld, natürlich, weil auch Präventivarbeit hat einen Preis.
Über unseren Verein wollen, Signal.
Genau, erzähl doch mal, ist das?
Einfach mal auch auflisten, was es dem Gesundheitssystem, Krankensystem ist es ja eher bei uns, kostet, diese Folgekosten, wenn wir nicht offensiver mit dem Thema umgehen und die Frauen viel, viel schneller abholen, als sie jetzt über Jahrzehnte, Jahre lang leiden zu lassen, mit Rückenschmerzen, Migräne, oft Drogenprobleme, Suchtprobleme, Depressionen und so weiter, damit wir das Krankengesundheitssystem entlasten. Andrea, da hört gar keiner hin, es interessiert gar keinen. Da zahlen wir lieber ein paar Milliarden mehr.
Ich weiß nicht, liegt das an der Pharmaindustrie, damit die ihre Medikamente weiterverkaufen?
Ich
oder
denke,
sehen die den Kreislauf
nicht?
Es liegt
an vielen auch an unserem Lobbyismus.
Ja,
aber
natürlich.
Es liegt auch daran, an dem Thema, dass es stigmatisiert ist. Und es ist nun mal auch so, es ist ein Frauen-Männer-Thema aus meiner Sicht noch, weil es sind meistens Frauen, die betroffen sind. Es gibt es auch in einer anderen Form,
auch
umgekehrt.
Männer, ja. Aber die reden noch weniger darüber. Ja.
Klar, würde ich auch.
Also, ja.
Wenn es schon für uns so schlimm ist, dann muss es doch für einen Mann noch viel schlimmer sein. Aber noch sind 85% Frauen betroffen.
Das stimmt, ja.
Wer ist Richter? Wer sind Juristen? Wer sitzt an den Machtstellen?
Männer!
Ja.
Ja, es ist tatsächlich so. Und trotzdem, wenn ich überlege, ich bin ja Ü50.
Tolles Alter.
Absolut, ich liebe es, wirklich. Als ich angefangen habe zu studieren, da war ich knapp 30, da hat das Thema so angefangen, ne, in den sozialen Einrichtungen so Einzug zu bekommen, Traumaarbeit, überhaupt dahin zu gucken, was sind die Zusammenhänge, da überhaupt einen Kreislauf draus zu bilden, das Migräne, ne, das körperliche Symptome, dass die überhaupt was damit zu tun haben, Sucht, dass es überhaupt eine Schleife gibt, die man darauf zurückführen kann, hey, das sind alles Zeichen, es könnte.
Können, wollte ich gerade sagen.
Es könnte,
nicht,
es muss nicht,
können,
um Gottes Willen. Aber es könnte ein Zeichen sein, um mal die Brille aufzusetzen. Könnte das sein? Ist da in der Familie was? Ist irgendwas nicht in Ordnung? Dass es das überhaupt gibt, diesen Zusammenhang. Bis Frauen, die Rückenschmerzen haben, 20 Jahre lang zum Orthopäden rennen und überhaupt nicht auf die Idee kommen, dass es einen Zusammenhang geben könnte.
Und dann werden sie einmal gefragt, ziehen Sie sich doch mal bitte aus, weil wir jetzt meinetwegen ihre Brust röntgen wollen oder so. Und dann sehen sie Wunden.
Die alten blauen Flecken.
Genau.
Und alte,
oder nicht schlecht verheilte Faktoren
alte Brüche.
Und so weiter. Ja.
Genau. Ja. Genau. Und dann kommen die richtigen Fragen und dann bewegt sich auch irgendwas.
Ja.
Und mit deinem Verein Signal, was genau macht ihr? Was ist euer?
Also Signal ist auf der einen Seite, haben wir ein Training entwickelt, den Signalleitfaden. Wir schulen Medizinerinnen und Mediziner, alle Menschen im Gesundheitsbereich,
super.
Hebammen, Zahnärzte, Arzthelferinnen, und stellen überhaupt mal vor, was ist Gewalt? Und weil irgendwann, wir haben die Annahme, dass irgendwann die Frauen in die Erste Hilfe kommen oder Arztpraxen.
Ja.
Und dass dann die Arztpraxis oder die Erste Hilfe, die Rettungsstellen, wissen, wie gehen wir mit diesen Frauen hin, um. Dass sie überhaupt sagen, es gibt Plakate, wir wissen um dieses Thema und wir sind sensibilisiert. Und dass sie dann lernen, meinetwegen gibt's ja so Verhaltenssachen, dass sehr überfürsorgliche Männer ihre Frauen nicht aus den Augen lassen, wie man das schafft, dass die Frau in einen anderen Raum kommt, dann kann man ihr die Notfallkarte in die Hand drücken, ob es passiert ist oder nicht. Also, und dass man Mitgefühl signalisiert. Wir wissen, es gibt es, das ist ein Unrecht und wir stehen hinter ihm.
Toll.
Und dass sie die Frauen ansprechen.
Super.
Und Signal, wir begleiten WHO-Projekte im Gesundheitsbereich und wir haben auch Präventionspreise gewonnen. Wir stehen eben für häusliche Gewalt im Kontext Gesundheit, im Gesundheitsbereich. Ne?
Super.
Ja.
Geht ihr auch an Erzieher ran? Also, dass ihr für Erzieher auch schon, also Kindergarten, wirklich so sehr frühe Verhaltensauffälligkeiten, das sind die auch schon mit bedacht?
Nein, wir sind jetzt rein auf den Gesundheitssektor beschränkt.
Okay.
Und wir machen das mehr oder weniger, also es gibt schon ein kleines Honorar, aber es sind alles sehr, sehr engagierte Frauen. Viele machen das nebenberuflich, weil sie sich dafür engagieren. Also auch da fließt noch viel zu wenig Geld. Die Anträge, das ist so schrecklich, da Mittel zu gewinnen.
Ja.
Und
Spenden? Arbeitet ihr auf Spenden?
Spenden. Und, aber da wird lieber für die Arche oder so, die weiß manchmal gar nicht, wohin mit diesem vielen Geld. Ist auch gut so.
Ist auch gut.
Aber ich wünsche mir gerne... dass auch andere Vereine
und Landes- oder EU-Mittel, Rotarier?
Ja, wir kriegen Landesmittel. Also bei uns sind die Stellen über das Land Berlin finanziert, unsere Hauptamtlichen.
Immerhin.
Und die anderen machen das dann nebenberuflich so, auch Vorstandsarbeit ist ja auch ehrenamtlich.
Ja, super. Toll. Also es gibt Mut. Es gibt Mut, dass Menschen sich engagieren. Das ist immer schön.
Und was ich nochmal, Andrea, bevor hier... One Billion Rising. Das ist so eine Herzenssache bei mir.
Okay.
One Billion Rising ist jedes Jahr seit, glaube ich, 6 Jahren. Ich habe jetzt den Namen nicht drauf, der Initiatorin. Das ist auch eine Frau aus Amerika, die missbraucht wurde. Mhm. Und die, glaube ich, vor 6 Jahren es entwickelt sich zu der größten friedlichen Tanzdemo der Welt.
Ach.
Wo die Frauen am 14., also am Valentinstag, bewusst ausgesucht, in allen größten Städten Deutschlands, Europa, der Welt aufstehen und zu einem Tanz, den kann man auf YouTube, Pink hat ihn auch schon besungen, Break the Chain,
ja,
tanzen.
Tanz, das kenne ich.
Ja, das ist One Billion Rising. Und das ist in Berlin, wird es immer größer. Und was ich so toll finde, ist, da kommen immer mehr junge Männer dazu, die begleiten ihre Freundin. Das öffnet mir das Herz.
Schön.
Und das ist es nicht wert, ja, das ist es nicht wert, dass das in den Tagesthemen erwähnt wird.
Echt, jeder Flashmob wird auf YouTube gezeigt.
One Billion Rising.
Ich habe es von Pink gesehen. Es gibt von Pink ein Video Pink dazu, das habe ich gesehen. Genau, ja. Und das Lied ist der Hammer.
Ja. Da kommen mir jedes Mal die Tränen. Wir tanzen das immer 2 bis 3 Mal, dann lernen wir immer wieder Neues. Wir haben ja dieselbe Choreografie.
Ja,
und wenn das dann so aufhört, dass alle Frauen ihren Finger dann so in den Himmel stecken, yes, break the chain.
Ja.
Das ist so kraftvoll, das ist so friedlich, das ist so energetisch wertvoll. Und ich möchte wirklich, das ist so mein Ziel, dass das mal ein Riesenthema in den Nachrichten wird. Ganz viele wissen nichts über One Billion Rising.
Wofür, was braucht es dafür? Es braucht Social Media Präsenz.
Social Media, Werbung.
Ja.
Hier in Berlin bin ich schon mittlerweile sehr bekannt. Wir stehen auch mit unserem Signalstand da. Da ist BIG,
cool.
Sind die ganzen Frauenvereinigungen, die da ist Lara, da ist Wildwasser.
Ja.
Terre Femme sind da, nicht? Die stehen dann, die stehen auch in anderen Städten.
Ja, in Köln auch.
Wir brauchen mehr Publicity, ne?
Absolut. Man müsste sich die, auch selbst wenn man sich die lokalen Sender einlädt, die sind doch.
Abendschau Radio. Berichtet natürlich, Abendschau berichtet.
Ihr braucht einen Promi.
Ja, denke ich, wir haben hier immer unsere Jocelyn B. Smith, die singt das so wunderbar.
Ja.
Aber das ist natürlich jetzt in Berlin ist Jocelyn B. Smith, ich weiß nicht, ob sie über die Berliner Grenzen bekannt ist, eine ganz tolle Jazz- und Blues-Sängerin.
Weltpromi. Irgendjemand.
Aber dass wir da allein, dass wir jetzt schon drüber gesprochen haben, ich hau allen Menschen das Ohr ab, weil ich sage, One Billion Rising, 14.
Okay.
Zweite, geht hin, erkundigt euch, wo ist was in eurer Stadt, organisiert selber was, und
das
wenn
schreibe ich
da
erstmal
einen CD-Player hinstelle, einen Ghetto-Blaster und da was mache. Also, das ist ja, steht da, Tropfen hüllt den Stein.
Das schreibe ich mir gleich auf.
Ja,
da werde ich in Köln recherchieren und da will ich mehr darüber wissen. Köln hat, ich weiß, aber ich werde recherchieren. Oh, das hat mich jetzt gerade ganz angepiekst, auf jeden Fall. Weil das ist eine coole Sache. Und es braucht diese Medienpräsenz, es braucht diese, um was zu bewegen.
Ich bin jetzt auch gefragt worden mit diesem Award nochmal, ne? Muss das denn sein? Und das hieß ja, der Zeitungsartikel fand ich auch recht ungeschickt. Missbrauchsopfer erhält ersten Award, bla bla bla.
Ja, so Bildzeitung.
dabei hat die das wirklich gut gemeint, die war extremst objektiv interessiert und halt, da hast du Herz gemerkt bei der Journalistin. Nichtsdestotrotz bin ich natürlich daraufhin auch angesprochen worden, ob man sowas braucht, so eine Publicity.
Ja, braucht man.
Weil wir können leider nichts im Untergrund verändern. Es braucht eine Stimme nach außen.
Und leider brauchst du diese Bild-Zeitungsschlagzahlen, weil die werden
an
gesehen.
An der Stelle ist mir das wirklich wurscht. Weil ich weiß, was dahinter steht und auf alle Fälle. Und aber natürlich wirst du daraufhin angesprochen, nicht? Was ich auch verstehen kann.
Ja, aber du hast gesagt, ganz tapfer, du nimmst es an. Ne? Und dann ist das so das, was dazugehört, damit zu spielen, letzten Endes.
Ja, finde ich auch. Das sind alles Techniken und Methoden.
Genau.
So tickt die Welt nun mal.
Exakt, so ist es nun mal. Na, das sind so Marketingstrategien
halt.
Das ist eben das Spiel, dann das spielt man dann mit seiner eigenen Würde, klar. Na, aber das ist
absolut.
Ja das, was du dann daraus machst, letztendlich.
Ja, genau, so sehe ich es auch.
Aber wenn man gesehen werden will, dann mit einer kleinen Schlagzeile da unten, ich habe über mein Leben nachgedacht oder was, das liest keine Sau. Aber wenn da das dann eben plakativ steht, dann gucken sie hin und dann machen sie auch den zweiten Schritt. Und wenn sie dann noch sehen und deine Botschaft kommt an, dann hast du das Spiel schon gewonnen.
Ja, so sehe ich das auch.
Ne? Und so, und darum geht es ja letzten Endes auch.
Und was ich mir wünsche, Andrea, ist wirklich eine viel größere Frauensolidarität. Also die merke ich an vielen Stellen noch, da ist noch viel Luft nach oben, dass wir Frauen uns viel respektvoller und würdevoller unterstützen, ohne vorzuverurteilen. Und das ist auch bei der MeToo-Debatte, da halte ich viele Vorträge, das ist jetzt nochmal ein anderes Thema, im anderen Kontext. Auch so nach dem Motto, ja, hat nicht richtig Nein gesagt und naja, hat viel zu viel geflirtet oder sind die Klamotten nicht richtig. Das hat alles nichts damit zu tun.
Nee, überhaupt nicht.
Und da sollten wir viel stärker uns vernetzen und zusammenarbeiten.
Absolut. Also ich erlebe eine sehr starke Solidarität an vielen Stellen.
Ich auch. Ich bin in den auch.
Vielleicht aber auch, weil es meine Blase so ist, in den Netzwerken, in denen ich
so... Das wollte ich damit sagen. Meine Blase auch.
Ja.
Es gibt andere.
Absolut. Absolut. Und das ist auch, das hält auch viele Frauen immer noch davon ab, zur Polizei zu gehen, weil sie sich selbst sofort die Schuld geben und sagen, oh, ich hatte eine enge Hose an oder oh ja, ich habe aber den ersten Drink ja mit ihm zusammengetrunken und all
so
diese...
Und so wird es ja auch noch gefragt beim Gericht.
Natürlich.
Mich hat die Anwältin
die Polizei auch.
Gefragt, was haben Sie gemacht? Hallo? Es war morgens um 7, es hat geregnet. Was soll ich da machen?
Ja. Naja. Ich verstehe diese Frage ja. Ne, dass sie auch diese Frage stellen müssen, verstehe ich ja auch. Aber es kommt auf die Art und Weise an.
Genau. Ob sie würdevoll und respektvoll gestellt wird. Natürlich muss sie gestellt werden.
Ja. Sie hat Berechtigung, ganz klar. Und es gibt in unserem Gerechtssystem Anwalt und es gibt einen Verteidiger. Also beides darf sein. Es gibt einen Ankläger und einen Beklagten. Ja. Und das da, beide Seiten müssen und dürfen gehört werden. Aber es kommt ja auf die Art und Weise an.
Genau.
Und viele Frauen oder nicht nur Frauen sagen ja auch oft immer noch, dass mehr der Täter geschützt wird als das Opfer teilweise. Und das ist, sind alles
das
so Gründe.
Das kann ich in vielen Stellen auch sehr stark bestätigen.
Ja, leider ist es auch noch so, dass man das Gefühl ja auch erzeugt. Und dafür gehen wir ja raus.
Genau, dafür müssen wir öffentlicher werden.
Genau, dafür müssen wir öffentlicher werden. Und deshalb habe ich die Chance genutzt, als ich dich gesehen habe, habe gesagt, mit dir möchte ich reden. Und das hat sich bewahrheitet, das war genau der richtige Impuls. Ich danke dir für dieses wunderschöne Interview und ich drücke dir so, so sehr die Daumen, dass du ganz, ganz viele Frauen weiterhin erreichst, motivierst, dass ihr mit eurem Verein richtig trommelt und wirbelt und abgeht, genau. Ja, und dass es einfach immer mehr Frauen sich trauen zu sagen, ja, da ist was nicht in Ordnung in meinem Leben, da ist was Schlimmes passiert und ich will darüber reden.
Genau, und ich darf auch drüber reden, ne?
Absolut.
Ja, Andrea, wir werden uns noch häufig über den Weg laufen.
Das hoffe ich.
Zutiefst überzeugt.
Das hoffe ich.
Weil
man trifft sich nie umsonst, Alice.
An demselben Strang und ich denke, da werden wir noch einiges zusammen auf die Beine stellen.
Das glaube ich auch. Und wie wir gerade ja schon im Vorgespräch gesehen haben, wir kennen Menschen irgendwo, verwandeln sich Wege. Das ist ja unglaublich. Ja. Für heute erstmal an dieser Stelle wirklich vielen, vielen lieben Dank und ihr draußen. Wenn ihr das hört, wirklich, ich hoffe, dass das Thema rübergekommen ist, warum wir das machen. Es geht nicht hier um Sensations irgendwie lustig zu sein oder zu erhaschen. Es geht wirklich darum, Frauen erleben schlimme Dinge, Männer auch. Und alle dürfen darüber reden, weil es braucht diese Öffentlichkeit. Es braucht ein Bewusstsein, es braucht ein Wachwerden. Da passieren Dinge, die sind nicht in Ordnung und daran wollen wir was ändern. Ich danke euch fürs Zuhören. Ich danke, dass ihr hier mit dabei wart. Ich schreibe in die Shownotes rein auch nochmal die Adresse von Alice, vom Signal. Wenn ihr jemanden ansprechen wollt, ihr könnt euch an Alice wenden, ihr könnt euch an mich wenden, ihr könnt euch an all die vielen unglaublich tollen Menschen da draußen wenden, die schon helfen, die da sind. Googelt das, haut's in euer Handy rein, es ist Hilfe da, immer, für jeden, das ist ganz, ganz klar. Ihr müsst euch nur ein bisschen auf den Weg machen. Alice, ich überlasse dir das Schlusswort. Ich sag danke. Alice, was ist dein Wunsch? Wo siehst du uns nächstes Jahr? Was darf besser werden? Dein Weihnachtswunsch einfach für die Leute da draußen.
Mein Weihnachtswunsch ist unter anderem jetzt durch unsere Zusammenarbeit und durch das Interview immer mehr, wie du es auch schon gesagt hast, Frauen zu motivieren, zu bewegen, stark zu machen, mutig zu machen, tatsächlich sich an eine der Stellen, die es schon gibt, zu wenden. Und mein Wunsch oder ist, dass One Billion Rising viel größer wird, dass die Kette wirklich auffällt und dass darüber gesprochen werden muss, dass wir Frauen uns das nicht mehr gefallen lassen, sondern dass wir jetzt Unterstützung suchen und stark zu machen, unsere Würde wieder zu erhalten. Und ja, und dass wir, was ich so toll finde, ist, der Dalai Lama hat gesagt, die westliche Frau ist jetzt dran, die Welt ein Stückchen gesünder und friedlicher zu machen. Hm. Und das hat sich in mein Herz reingebrannt. Und da gehört das Thema, was wir jetzt gerade hatten, auch dazu. Und da gehören noch ganz viele andere Themen auch dazu. Frauen, wir sind jetzt dran. Die Zeit ist reif.
Wundervoll. Dem gibt's nichts hinzuzufügen. Alles Liebe.
Vielen Dank, Andrea.
Alles Liebe.
Ja, alles Gute und schönen zweiten Advent.
Das wünsche ich auch. Also, ihr Lieben da draußen, macht's gut. Bis zum nächsten Mal.